Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 137. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Martin Block. Ihr kennt mich von Bacon Bakery und aus der fetten Kuh. Und heute ist eine etwas andere Folge. Der Küchenjunge ist jetzt noch gar nicht da. Er hat mir aber ein paar Fragen hinterlassen. Also wir haben keinen Termin zusammengefunden und haben uns einfach gedacht, wir stellen uns gegenseitig ein paar Fragen, Sachen, Dinge, die wir einfach schon immer mal voneinander wissen wollten. Und da fange ich jetzt einfach mal an. Ne? Wir dachten einfach, wir werden einfach das jetzt so durchziehen, damit ihr noch eine Folge habt. Und ja, terminmäßig wäre das gar nicht mehr gegangen. Es ist jetzt 18 Uhr. Ich sitze immer noch im Büro, habe immer noch gut was zu tun und morgen früh geht es um 6 Uhr nach Kroatien und es ist noch nichts gepackt, original. Ich muss auch noch ein bisschen was für die Arbeit machen. Ich habe das Auto zwar schon getankt und mal ein bisschen aufgeräumt, die Koffer hochgetragen, aber ich habe nicht eine Sache gepackt. Trotzdem nehmen wir uns jetzt noch kurz Zeit für eine Folge Küchenfunk. Sende jetzt quasi den Christian meine 5 Antworten zu seinen Fragen. Er hat schon meine Fragen. Und ja, viel Spaß. Da kommen wir erstmal zur ersten Frage. Und zwar hat Christian gefragt, was war dein leckerstes Gericht im letzten Jahr? Sehr, sehr schwierige Frage, weil einfach es immer so viele verschiedene Sachen sind. Und das finde ich, kann man einfach nicht so schnell beantworten. Ich habe trotzdem mal geguckt, weil irgendeine Antwort muss ich ja euch dann irgendwann auch mal liefern. Und habe mich dann einfach für die Motherload-Platte von Big Hack Barbecue entschieden. Big Hack Barbecue ist ja ein Streetfood-Anbieter, der einen Smoker hat und dann verschiedene Sachen smoked. Er hat inzwischen auch ein Lokal in Dormagen und er macht für mich auch einfach das. Es ist der einzigste Anbieter, der authentisches Barbecue in NRW anbietet, auch als Geschäft kommerziell. Es gibt so viele Leute, die so geiles, authentisches, geiles Barbecue machen, aber privat und aus Leidenschaft. Und er hat es halt geschafft, aus dieser Leidenschaft und Sache das ins Kommerzielle zu bringen. Da kriegt man Pulled Pork und Brisket, was alles super auf den Punkt ist und sehr lecker. Vielleicht liegt es auch daran, dass sein Bruder einfach Koch ist und ihn da so den Übergang ermöglicht hat. Man kann es inzwischen in Dormagen problemlos bekommen. Früher eben halt nur im Laden ein. Das war letztes Jahr, ich glaube, zu Karneval war er im Laden ein. Und da gibt es diese Motherload-Platte. Da darf man sich 5 Fleischsorten aussuchen, 3 Beilagen, 2 Soßen. Und da ist man auch sehr gut bedient. Und kann ich nur jedem empfehlen, fahrt mal nach Dormagen und probiert mal seine Motherload-Platte. Dann habt ihr einen guten einen guten Überblick über sein Produktportfolio. Er hat sich auch was Geiles ausgedacht, jetzt was neu ist. Die ganzen gesmokten Sachen, die an dem Abend nicht weggehen, verarbeitet er zu Fleischkroketten. Und das ist ein Traum. Also das ist quasi Barbecue nochmal frittiert. Sehr, sehr geile Sache. Ist zwar nichts mit Fine Dining und so, aber ihr wisst ja selber, wenn ihr das schon diese Sendung öfter hört, dass ich da eh nicht so immer extrem drauf Wert lege. So, das war Frage Nummer 1. Gucken wir mal, was der Christian als zweites von mir wissen wollte. Was war dein geilster Burger im letzten Jahr? Ja, wieder super, super schwer zu beantworten. Ich bin einmal komplett das ganze Jahr durchgegangen, was wir so gemacht haben. Ja, der beste Burger, den ich gegessen habe, war definitiv in der fetten Kuh. Also so von den Top 5 waren mindestens 4 aus der fetten Kuh. Und das war ich habe mich am Ende auf den mit der Oma-Kuh geeinigt, weil der sehr, sehr aromatisch war. Wir haben den belegt so ein bisschen wie ein Carpaccio, wie ein Tartar, also mit Sardellen, frittierten Kapern, Zwiebeln. Und dann haben wir drunter noch einen Ciabatta-Bun gemacht. Und das Geile ist vom Knochen, der an der Keule war. Wir haben also eine Keule bestellt aus richtig original galizische Oma-Kuh-Ware. Und aus dem Knochen haben wir halt eine Brühe gekocht und die gab es halt dazu und das hat irgendwie nochmal das ganze Beef-Aroma dann sehr intensiv intensiver gemacht und es war schon ein schönes Erlebnis. Dazu gab es einen Portobello-Pilz, ne, den fanden viele unnötig, ich fand es aber gut dazu, und eine Trüffel-Mayonnaise. Also es war schon eine sehr, sehr runde Sache, eine sehr intensive Sache und deswegen vielleicht auch dann der beste Burger, wobei es echt schon einige gab. Da könnte man echt eine riesen Liste machen mit Burgern, die es hätten werden können. Aber okay. Irgendeiner muss es ja dann sein. Frage Nummer 3. Worauf kommst du einfach nicht klar, obwohl alle das so sehr feiern im Bereich Essen und Trinken? Ja, worauf komme ich nicht klar? Ist schon schwierig. Ich mag ja schon eigentlich so gut wie alles. Und das, was ich nicht mag, ist vielleicht nicht gerade im Trend. Also was feiern die Leute, was ich überhaupt nicht mag? Ich glaube, das ist so ein bisschen diese Laktose-Schiene, die ich jetzt nicht so feiere. Ich glaube einfach, klar, man sollte nicht literweise Milch trinken und klar kriegt man davon Bauchschmerzen, wenn die Muttis sich hier den Latte Macchiato ohne Ende reinkippen und dann auf einmal muss Sojamilch oder eine Nussmilch sein. Klar kann man aus diesen Nussprodukten natürlich auch leckere Sachen machen und so, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber ob das dann halt sein muss, ne, frage ich mich. Also das geht dann natürlich auch so in die vegane Richtung, muss vegane Ernährung sein. Es gibt auch glückliche Tiere, die Milch geben und ja. Das ist wohl für mich so das Thema, wo ich sage, dass ich da nicht so drauf klarkomme. Sonst fällt mir da echt nichts ein. Also was da gerade so im Trend ist und was gar nicht geht. Ich bin ja auch immer sehr neugierig und probiere alles sehr gerne. Ne? Wo wir dann schon bei diesen veganen Sachen sind. Es gibt ja auch jetzt einen Laden bei uns, der macht Pizza, Burger, Hot Dogs, Nudeln und irgendwas noch. Also alles, was so angesagt ist, modern, Trend. Aber dann fett reduziert, ne? Finde ich auch nicht so geil. Der Laden wird auch nicht lange hier sich halten, denke ich mir, weil einfach ein Laden, der das geile, ungesunde Sachen macht, die man sich mal gönnt, so Cheat Day-mäßig, dann versucht, ihn gesund zu machen, die dann auch nicht mehr so gut schmecken können. Naja, ne? Ob da die Leute hingehen wollen, sei mal so dahingestellt. Ja, dann sind wir schon bei Frage Nummer 4. Was ist momentan der krasseste Nährfaktor in der Gastronomie aus Sicht der Küchenchefs? Ja, ich habe voll lang überlegt, sind es die Allergene, die man immer ausweisen muss? Na, ist ja auch mal nervig. Natürlich, es gibt Allergien und so, wo man das echt ernst nehmen muss. Dann habe ich überlegt, ist es vielleicht die Hygieneampel, die jetzt wahrscheinlich sowieso doch nicht kommt. Aber das ging mir eh, da es bei uns echt gut aussieht, am Arsch vorbei. Ich habe mich darauf geeinigt, dass es eigentlich so das Gefüge ist, dass die Deutschen nicht bereit sind, viel Geld fürs Essen auszugeben und man dadurch am Ende die Köche nicht so bezahlen könnte und kann, wie sie es verdient haben. Also man muss einfach mal das so sehen, dass Essen in Deutschland viel günstiger oft ist und Nahrungsmittel überhaupt als in den anderen Ländern um Deutschland herum und in Europa. Und dadurch auch eben halt viele Köche auch gerne dann mal in die Schweiz gehen, nach Österreich oder so, wo sie auch einfach besser bezahlt werden. Ne? Und dann kommt hinzu, dass sich dadurch auch das alles nicht so gut weiterentwickeln kann. Wenn du gute Leute hast, die aber nicht in der Gastronomie mehr arbeiten, weil sie da nichts verdienen, dann geht das große Ganze nicht weiter. Da war es halt Leute, die das jetzt so machen, die passioniert sind, aber eben halt nicht Leute, die das machen, weil es auch lukrativ ist. Und das muss man denen auch irgendwie bieten. Ne? Und deswegen ist es halt auch sehr, sehr schwer, immer sehr gute Leute zu finden, also für mich. Ne? Wir haben 40 Mitarbeiter. Nach 2-3 Jahren haben sie dann vielleicht keinen Bock mehr, im Burgerladen zu arbeiten. Und dann ist es für uns halt unheimlich schwer, gute Leute zu finden. Das ist vielleicht mein Nährfaktor, weil Was willst du da machen? Also es ist nie abgeschlossen. Du suchst immer mal wieder jemanden. Du denkst, gerade hast du Ruhe. Ne? Dann sagt der eine, ich will jetzt eine Ausbildung machen. Wir haben ja auch viele angelernte Leute. Kann man natürlich auch verstehen und sehr begrüßenswert, aber dann musst du dir halt einen neuen suchen. Und eine Ausbildung können wir leider hier nicht bieten. So, die letzte Frage wäre dann eben an, wie ist es, also er hat ja vorhin, wenn man dann so guckt, einer der 10 besten Läden in Köln, dann kommt man natürlich mit sehr, sehr hohen Erwartungen in den Laden und stellt erstmal fest, man muss sich in eine lange Schlange anstellen. man bestellt sein Essen und dann wird man gerufen. Da muss man nochmal, falls man schon einen Platz gefunden hat, sich irgendwie da rauspellen, sich den Burger holen und sich dann wieder hinsetzen und hoffen, dass einfach nicht irgendjemand so dreist war, sich auf seinen Sitzplatz gesetzt hat. Ja, das ist natürlich für uns dann schon immer eine sehr große Herausforderung, einfach die Leute trotzdem sehr willkommen zu fühlen und so, dass sie sich wohlfühlen, dass sie uns so gut bewerten, dass wir in den Top 10 von gut 2000 Restaurants in Köln bleiben. Und für die Leute, glaube ich, ist es dann schon manchmal ein Nervfaktor, wenn die das nicht ahnen, weil die den Laden nicht so kennen. Ne? Also die Leute, die die Fettkuh kennen, wissen was auf die Zukunft, aber das ist vielleicht dann ein Nervfaktor. Und für die Fettkuh jetzt, ne? Aber wenn man es vielleicht im Allgemeinen für die Gastronomie sieht, würde ich doch sagen, dass es einfach immer noch Leute gibt im Service, die einfach zu unfreundlich sind. Was soll ich sagen? Was soll jetzt so der krasseste Nervfaktor sein? Also, ne, unfreundliches Personal kann immer schon nerven sein. Und ich finde immer, sowas kann immer dann doch das Erste sein, was so mich auch als Gast irgendwie nervt und wo es das Erste ist, worüber man spricht. Was auch nicht so cool ist, was ich so als Gast zum Beispiel nerven finde, ist so, wenn die Leute es einfach nicht mal geschafft kriegen, ihr Restaurant ordentlich im Internet zu präsentieren. Das sind eigentlich nur 3 Klicks, damit man mal weiß, wann die Öffnungszeiten sind, wie die Karte ausschaut, damit man sich mal ein bisschen informieren kann. Ja, das ist so meine persönliche Sicht jetzt erstmal. Jo, das waren die 5 Fragen. Lieber Christian, ich hoffe, ich habe sie zu deiner Zufriedenheit beantwortet und du bist auch happy mit den Antworten. Ja, viel Spaß mit den Fragen, die ich dir gestellt habe. Ich weiß nicht, ob du die schon davor geschnitten hast oder ob du die danach reinschneidest. Ja, zu guter Letzt eben schnell noch. So wollten wir mit der Tradition des Chefkoch-Bingos nicht brechen. Und ich habe euch ein Rezept rausgesucht. Was heißt rausgesucht? Das hat der Chefkoch für mich durch Zufall gemacht. Und zwar Minzkakao. Man braucht eine Tasse Milch, 3 Teelöffel Kakao und 3 Teelöffel Minzzucker. Die Minzzuckerzubereitung ist direkt auch verlinkt. Es ist auch ein Rezept, sogar ein Chefkoch-Rezept. Also anscheinend von der Redaktion von Chefkoch, wie man Minze macht, ist auch verlinkt. Also Minzzucker macht, ist verlinkt. Und ja, man mischt das zusammen, macht die Milch warm und man hat einen Minzkakao und muss dafür nicht in den Laden gehen, kann sich den selber zusammen zu Hause zusammenstellen. Ja, sehr schön. Wenn euch sowas schmeckt, ne, wenn ihr auf warme After Eight im Glas steht, probiert das mal aus. Ich habe Christian den Link geschickt. Da könnt ihr ja gerne was zu sagen oder euch inspirieren lassen. Die Idee vielleicht weiterspinnen. Ich werde mich jetzt auf die Socken nach Kroatien machen. Falls ihr, die Sendung kommt ja übermorgen schon, falls ihr irgendeinen Tipp habt, wo ich da absteigen muss, ich bin hier auf Kirk. Ich hoffe, oder ich spreche das richtig aus, das ist hier K-R-K geschrieben. Werde da mich einfach mal quer durch die Gastro-Szene fressen, einfach mal gucken, was da so auf mich zukommt. Ich dachte ja, Kroatien, oh mein Gott, okay, die essen alle Cevapcici und Duvec-Reis und das war's und da gibt's keine Kultur. Ich habe aber auf YouTube eine Sendung von Anthony Bourdain gesehen, wie er in Kroatien war und war sehr begeistert danach, weil was man so in Kroatien vielleicht nicht so direkt denkt, man hat aus Ungarn die Einflüsse, man hat aber auch schon den Balkan mit den ganzen Einflüssen, was auch Fleischspieß und sowas angeht, aber auch Italien natürlich und in Kroatien wachsen super viele Trüffel, man hat natürlich das Meer vor der Haustür und sie sind sehr begeistert in Sachen Schweinefleisch essen. Also ich bin gespannt, ich werde natürlich euch auch wieder davon berichten, was es dann am Ende so bei rausgekommen ist und ob wir dann die ganze Zeit nur Cevapcici mit Duvec-Reis gegessen haben. Ja, ich bin da selber noch sehr, sehr, sehr ahnungslos. Also ich weiß so viel davon, wie ungefähr Kleidungsstücke schon in meinem Koffer sind. Ja, also falls ihr noch einen Tipp habt, wo ich da unbedingt hin muss, irgendwo essen muss oder irgendwie was, dann gern einfach mal unter die Folge hier kommentieren oder auf Twitter, Late Night Blog oder auf Instagram, Late Night Blog oder Bacon Bakery folgen oder kommentieren einfach und verlinken, irgendwie so. Ja, lieber Christian, jetzt bist du dran. Ich freue mich auch, deine Antworten zu hören. Und wünsche euch dann schöne 2 Wochen. Ich weiß nicht, ob wir eine Folge hinkriegen oder ob der Christian irgendwas alleine ausheckt. Und bis demnächst. Ciao.
Ja, vielen Dank, Martin, für deine schöne Idee, den Urlaub so zu überbrücken, dass wir uns ein paar nette Fragen per E-Mail zusenden und diese dann ganz frech und fröhlich hier im Küchenfunk akustisch beantworten. Ich war ja jetzt gut 2 Wochen in Frankreich unterwegs und Martin jetzt, weiß nicht, 2, 3 Wochen nach Kroatien. Wir hatten eigentlich keine Möglichkeit, wirklich einen richtigen Podcast aufzunehmen und da war das wirklich eine geniale Idee von dir, das auf diesem Wege jetzt zu gestalten. Ich fand auch sehr cool, wie du die Einleitung mal gemacht hast, sonst bin ich ja immer der. Ich habe das ja quasi irgendwann vom Sven übernommen und jetzt hast du, glaube ich, deine erste Einleitung gemacht. Sehr schön, sehr, sehr schön, hat mich sehr gefreut. Ich habe mir dann deinen Part ja auch schon anhören können. Das Glück hattest du nicht, muss ich sagen. Fand ich sehr schön, was du gesagt hast zu dem, was ist Nervfaktor in der Gastronomie im Moment für dich als Küchenchef. Dass das einfach das Problem ist, dass man, dass die Deutschen zu wenig Geld für Essen ausgeben. Und gerade wo ich dann aus dem Land, aus Frankreich komme, wo ja Essen und Trinken sehr groß geschrieben wird. Es ist schon, ich muss dir da echt recht geben. Es ist schwierig, wenn du siehst, wie es in anderen Ländern funktioniert und welche Innovationen dann da auch passieren, wenn einfach auch da Leute dann auch mehr Geld mitverdienen können und sich da einfach auch noch mehr engagieren können, indem sie einfach, ja, noch besser leben können für ihre Arbeit. Fand ich ein sehr schöner Punkt. Hast du sehr schön beantwortet, die Fragen. Ich kann auch nur noch mal euch allen ans Herz legen, Martin jetzt, ich glaube, am besten auf Instagram zu folgen, dem Late Night Blog. Da seht ihr dann direkt ein paar schöne Pool- und Meerbilder, wie ich neidvoll heute schon das Ganze machen konnte. Er hatte auf jeden Fall super vorgearbeitet, indem er Freitagabend schon seine Fragen eingesprochen hätte und ich dachte am Wochenende, Samstag, Sonntagmorgen kriege ich es sogar noch hin, meine Fragen einzusprechen. Ich hatte dann nochmal eine kleine Krankheit da niedergerafft am Wochenende, deswegen muss ich euch jetzt am späten Dienstagabend einfach die Fragen noch, meine Fragen noch hinten, meine Antworten hinten dran schreiben, schneiden und deswegen sind wir einfach 2 Tage im Verzug, was den Podcast angeht, was mir sehr leid tut, aber es ist wirklich meine Schuld gewesen. Ja, dann kommen wir mal zu Martins Fragen. Also, seine erste Frage: Wenn du ein Restaurant aufmachen würdest, wie würde das Konzept ausschauen? Tja, das ist echt eine gute Frage. Also ich habe mir schon ein paar Mal auch Gedanken darüber gemacht, wie sowas aussehen könnte. Also ich bin jetzt auf jeden Fall nicht ein Stadtkind. Also ich könnte mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, irgendwo in den Hotspots wie Köln oder dann auch schon in der nächsten Großstadt Bonn für mich irgendwas zu machen, weil Gastronomie ist für mich ein Knochenjob. Ich habe mega Respekt vor den Leuten, die darin arbeiten und würde mich, glaube ich, als viel zu weich dafür beschreiben, zu sagen, dass ich da jetzt einfach so in dieses Restaurant, also dann würde ich ja mir auch den Anspruch irgendwie haben, selber da auch irgendwie zu kochen, ne? Natürlich auf jeden Fall mit Hilfe, aber wenn du dir vorstellst, dass du halt 6 Tage die Woche, vielleicht 7, vielleicht mal 5, aber halt richtig Stunden klopfst, wenn du ein klassisches Restaurant aufmachst, finde ich wirklich, bin ich voller Respekt. Ich habe ja gesehen, auch wie es im Supper Club, ich sage ja auch immer nicht unbedingt, also mit sehr viel Ehrlichkeit, also wie die Restaurant gespielt haben. Wir machen das einen Tag lang, es macht Spaß und du stehst den ganzen Tag, am nächsten Tag weißt du, was du getan hast an dem Tag. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich sowas 5 Tage die Woche machen würde oder 6 oder 7, das ist schon eine harte Nummer. Und Ja, also zum Konzept. Also wenn ich mir das machen würde, müsste ich mir das auf jeden Fall irgendwie sowas ausdenken. Ich würde mir eine schöne Location irgendwo hier in der Nähe bei meinem Heimatort suchen. Eine Location, die Eindruck macht, einfach in der man gerne sich aufhält. Also vielleicht auch irgendwas, was nicht alltäglich ist. Keine Ahnung, das ist natürlich auch schon schwierig. Also irgendwie durchs Ambiente einen ganz besonderen Flair zu schaffen und dann auch irgendwie, auch wenn das wahrscheinlich finanziell nicht tragfähig wäre, nur eine 3-4 Tage geöffnet haben, so am Wochenende oder sowas. Und dann so auch Richtung Weinbar sowas zu machen, dass die Leute vorbeikommen können und so ein bisschen Bistro-Style mit schönen Weinen, dann passend dazu ist Essen, irgendwie so eine Geschichte zu machen. Vielleicht gar nicht unbedingt das Fine Dining, sondern wirklich so ein nettes Bistro, was dann auch so vielleicht ein kleines Mittagsgeschäft hat, nachmittags bis in den Abend rein. Weiß ich nicht, wo man geil Musik hören kann, dass man mal ab so ein, zwei Mann, Jazzbands oder sowas, irgendwas den Klangteppich schön drunter legt. Du hast eine schöne Sitzgelegenheiten, wo du dich einfach aufhalten möchtest, wo du den Wein genießen kannst, wo du dann abgestimmte Speisen zu den Weinen vielleicht genießen kannst. Ja, und dann einfach vielleicht Themengeschichten zu machen, sei es mal was grillen und halt immer wieder diese Kombination aus Ambiente, Essen, Trinken, Musik, irgendwie so ein roter Faden, der das Ganze total unaufgeregt und gechillt bringt. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Die zweite Alternative, über die ich mir mal Gedanken gehabt, wenn man halt wirklich davon leben müsste, wäre sowas Richtung Suppenküche oder sowas. Ne? Also irgendwie vielleicht ein Joint Venture mit einem Gemüseladen hier zu machen, wo du dann hingehen würdest und so die Produkte, die dort anfallen, die einfach nicht mehr verkaufsfähig sind, zu für ein kleines Geld zu kaufen, damit dann ein Tagesgeschäft zu machen, ohne große Sitzgelegenheiten, dass du so Takeaway hast, ein paar kleine Tische und dann täglich wechselnde Salate, Suppen, jetzt nicht rein vegetarisch, aber ja, einfach so eine Imbiss-Geschichte für den Tag und nicht mehr bis in die Nacht rein und sich da irgendwie, aber auch das ist natürlich hier auf dem Land schwierig. Wäre auch so eine Überlegung. Das sind so zwei Überlegungen, die ich mal gehabt habe, was ich ganz witzig finde. Ja, zweite Frage. Welches Essen hast du mal so richtig versemmelt? Ich weiß gar nicht, ob ich das hier mal erzählt habe. Ich habe in der Agentur mal ein Mittagessen so richtig versemmelt. Das war halt so übel, dass wir so Asia-Nudeltütensuppen mit heißem Wasser aufgießen und das dann essen mussten. Ich glaube, die hatten wir zufällig da, weil unser Kunde die aus Gag in irgendeiner Geschenkebox dann so ein paar geschickt hat. Weiß nicht, ob das Thema war, wenn ich mal nicht da bin. War dann halt an der Stelle, musste ich selber auftischen. Es war ein Kaiserschmarrn. Ich meine, es war ein Kaiserschmarrn. Ich habe versucht, einen Kaiserschmarrn zu machen als Mittagessen, was auch eine scheiß Idee ist, finde ich. Also süßes Mittagessen finde ich auch echt schwierig. Also reines süßes Mittagessen, so gibt ja auch Pfannkuchen und so. Komme ich nicht so richtig gut drauf klar. Und da habe ich, wie gesagt, versucht, einen Kaiserschmarrn zu machen. Wir hatten blöde Pfannen, das ist bestimmt auch schon, 8-9 Jahre her. Und ja, das war dann halt so sehr angebacken, dunkel, nicht zerpflückbar, war also nicht mehr zu essen, dass ich dann die asiatischen Asia Cups Noodles auftischen musste. Ansonsten muss ich echt sagen, toi toi toi, habe ich echt immer Schwein gehabt. So, man hat ja immer mal so eine Nummer, wo man ein bisschen verkackt. Also zum Beispiel irgendwas brennt mal an ein bisschen. Gerade bei Risotto, glaube ich, war das schon mal so, wo es halt schwierig wurde. Paella, das war sogar noch nicht mal so lange her. In dem jugendlichen Leichtsinn habe ich es versucht, in einem hohen Topf zu machen, was natürlich völliger Affront ist gegenüber Paella, weil normal ist es ja eine flache Pfanne, du rührst nicht da drin, das Wasser verkocht und der Reis ist dann gar, also alles super aufeinander abgestimmt, das ist natürlich schön, 4, 5 Leute oder so in einer großen Pfanne, mach das mal für 15 Leute, da hast du gar nicht so viel Platz und ich, Idiot, meinte dann, das Ganze auch in einem Topf machen zu können. Und da ist halt vom Aroma her auch Rauchpaprika drin gewesen und sowas. Es ist aber halt angebrannt. Ne? Und es hat beim Essen, also ich habe dann direkt auch, wie ich gemerkt habe, es brennt an, direkt den Topf gewechselt, habe nichts abgekratzt, also das, was angebrannt war, drin gelassen. Aber ich bin da super empfindlich bei diesen Aromen, gerade wenn was angebrannt ist. Ich hatte halt ständig auch beim weiteren Abschmecken, beim weiteren Kochen, hatte ich ständig halt das Gefühl, es schmeckt doch total angebrannt. Also das kann man doch eigentlich nicht schmecken, aber alle sagen, es wäre lecker gewesen. Also es war jetzt keine klassische Paella, es ging eher so ein Paella Risotto, weil es einfach ja dann auch zu viel Flüssigkeit hatte. Aber da hast du halt dann echt nochmal Glück gehabt. Je nachdem kannst du es halt nochmal ein bisschen rausreißen. Auch so ein, ich hab einen Bulgur-Burger mal gemacht. Bulgur-Burger? Oder irgendwie so eine Geschichte halt, wo ich den Patty aus, ich glaube, es war ein übrig gebliebener Salat, also ich habe viel zu viel Bulgur gemacht, viel zu viel Bulgursalat, den habe ich dann mit Ei und Paniermehl dann irgendwie zu einer Masse versucht formen und daraus dann halt diesen Patty und das dann aber auch wieder für 15, 16 Leute. Das Backen ist halt, das Ei mit dem Bulgur musste sich halt ganz langsam, musste das stocken, weil du willst ja auch aus außen nicht verbrennen. Dann natürlich auch husch husch und dann habe ich es halt auch, ja, ich habe nur geflucht in der Küche, also meine Azubis waren alle, die haben gemerkt, wie angespannt ich war, weil ich mich so geärgert habe darüber, die meisten sind dann relativ gut geworden und der Burger wird echt gefeiert, aber ich werde ihn nie wieder machen. Ich werde ihn nie wieder machen. Das hat mich so viel Nerven gekostet. Ich werde ihn jedenfalls nicht für 16 Leute nochmal machen. Also ich glaube, für 4 Leute einfach nochmal ein bisschen Bulgur binden und in der Pfanne krieg ich hin. Aber das war echt eine Nummer. Ja, das waren so die Essen, die ich versemmelt habe. Das Einzige, was ich richtig versemmelt habe, war Kaiserschmarrn. Und ich muss gestehen, ich habe ihn seitdem nie wieder gemacht. Kein einziges Mal. Ich glaube, ich sollte das Trauma irgendwann mal besiegen und einfach hier zu Hause in der Küche mal das Ganze flicken wieder. Frage Nummer 3. Welches Land würdest du unbedingt aus kulinarischer Sicht bereisen wollen? Puh. Tja. Schwierig. Italien, Spanien, Frankreich sind so schön. Also gerade so, wenn du mediterrane Küche finde ich halt wahnsinnig schön. Habe ich auch wahnsinnig vielfältig schon gegessen. Asiatische Richtung mal in dem Land dann auch essen, finde ich wahnsinnig spannend. Wobei ich mich da geht's, asiatisch ist ja so breit gefasst, wie ich würde mal gerne europäisch essen. Das ist eine blöde Definition. Sei es jetzt Thailand, Japan, China oder Indien. Ja, Indien, also ich bin jetzt nicht so der richtige Scharfesser. Deswegen bei Asien könnte es schwierig werden für mich. Japanische Küche finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Einfach mal so ein bisschen auch über den Tellerrand schauen, weil das, was Leute halt mit Japan verbinden, ist halt so ultra Sushi. Und ich habe es auch nur in Ansätzen auch schon mal gesehen oder auch, was mein Vater erzählt, wenn er auf den Reisen da wieder kam, was es da zu essen gab, ist halt wahnsinnig vielseitig noch darüber hinaus. Und ich finde, das wird so ein bisschen unter diesem Sushi-Mantel irgendwie immer so ein bisschen verdeckt. Es geht auch nicht nur unbedingt um diese Wagyu-Nummer, Fleisch oder Teppanyaki-Geschichten, sondern Japan würde mich schon interessieren. Ja, also auch so die nordische Küche finde ich auch mal sehr interessant. Wenn man da jetzt Dänemark, Norwegen, Schweden, so die Nummern mal geht und dann halt da würde mich halt sehr mal diese die hohe Küche interessieren, gerade weil da ja so viele auch erstklassige Sterne-Restaurants sind und die einfach ja auch prägend für den europäischen Charakter waren. Jetzt nach der Molekularküche vom Ferran Adria würde mich dann schon sehr interessieren, was da oben, das ist ja so die neue Welle, die ja jetzt auch schon wieder ein bisschen nach dem Norma ein bisschen abklingt schon wieder, aber diese ganze Geschichte würde mich auch total interessieren. Ja, also würde ich sagen, Nordeuropa und Japan, wenn man das mal so reduzieren müsste auf ein paar Länder. Nummer 4. Wird dein Blog auch noch in 10 Jahren Küchenjunge heißen? Also auch dann noch, wenn du so richtig alt bist. Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich hatte ja jetzt vor 2 Jahren oder einem Jahr den Relaunch gemacht, was den Blog angeht, den Logo-Relaunch, weil ich einfach dann dachte so, ich bin älter geworden, ich habe auch mehr Erfahrung gesammelt und das alte Logo war mir zu kindisch. Ich habe danach halt gemerkt, wie viele Leute es auch echt wiedererkannt haben und auch irgendwo geschätzt haben. Ich war aber trotzdem froh, den Relaunch gemacht zu haben auf dieses modernere, klassischere Logo. Ich glaube aber, ich würde diesen Namen auch beibehalten, wenn ich hier mit 60 noch rumdümpel, Podcasts mache oder koche oder weiß der Geier was tue. Weil die Küchenjunge hat ja nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, meiner Meinung nach, weil der Küchenjunge ist ja eigentlich eine Rolle in der Küche und dieses Ganze, das ist ja so ein bisschen auch ein Understatement, aber es ist irgendwo auch eine Respektbekundung, weil irgendwie Küchenchef oder sonst irgendwas daran zu schreiben für jemanden, also wie mich, der das nicht gelernt hat, der kein Restaurant hat oder sonst irgendwas oder sich da auch irgendwie in diese Richtung dann gereift zu fühlen und dann vielleicht in 10 Jahren irgendwie aus Küchenjunge wird Küchenchef oder Küchen sonst, also irgendwie dann da einen höheren Rang sich anzudichten, fände ich da einfach falsch. Einfach aus Respekt zu den Leuten, die das wirklich beruflich machen und das sehr erfolgreich tun. Deswegen glaube ich, würde ich diese Küchenjunge-Rolle auch noch als alter Sack irgendwo beibehalten wollen. Weil es nicht unbedingt um den jungen Küchenjungen geht, sondern einfach um die Rolle in der Küche und die auch irgendwie sagen soll, dass man immer noch was zu lernen hat und man irgendwo in irgendeinem Bereich immer noch der Küchenjunge ist und von irgendwem was lernen kann. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da Meinungen zu, ob das dann irgendwann nicht mehr geht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben oder auch in die Kommentare schicken, wie ihr das seht, aber ja, ich glaube, ich würde auch gern als alter Sack noch Küchenjunge heißen wollen. Dann hat der Martin mir hier noch, der hat mir 2 Fünfte-Fragen geschickt. Die erste war, die sollte ich dann streichen, aber ich kann sie doch schnell beantworten. Die Frage war Nutella oder Nusspli. Und ich muss echt sagen, also wir haben kein Nutella und Nusspli zu Hause. Das wäre echt mein Tod, weil ich habe da echt keine gerade morgens keine Kontrolle, wenn ich Nutella da habe. Also im Urlaub habe ich das schon mal. Und auch früher, wenn wir bei meiner Tante waren, gab es halt Nutella. Und ich habe da kein Maß für gehabt, deswegen habe ich es auch nicht zu Hause. Und ja, im Grunde finde ich Schokocreme auf Brot halt schon sehr geil. Und dann wäre es mir im Grunde egal. Nur um das schnell zu beantworten. Die zweite fünfte Frage von Martin war, auf welches Rezept bist du besonders stolz? Da hätte ich mir auch vorher mal ein bisschen Gedanken machen zu sollen. Ein Rezept, also was mir direkt in den Kopf geschossen ist, war das Düppelkuchenrezept von meinem Opa. Das ist auf meinem Blog ist. Auf das bin ich eigentlich sehr stolz, dass ich es dort veröffentlicht habe, weil das einfach das wahnsinnig prägendes Gericht meiner Kindheit war und einfach für mich, das Gericht habe ich total mit meinen Großeltern verbunden. Die haben beide dieses Gericht mit Inbrunst gemacht für uns. Und es war einfach so ein, das ist für mich eigentlich das Kindheitserlebnis, was Essen angeht, ist dieser Düppekuchen. Und die Geschichte, die da halt auch hinter war, dass ich dieses Rezept auf den Blog gestellt habe, war, ich habe das Rezept, also normalerweise hat meine Oma den gemacht, den Düppelkuchen. Und als meine Oma gestorben ist, hat mein Opa den Düppelkuchen gemacht. Oder auch schon, als meine Oma so krank war, dass sie nicht mehr Düppelkuchen machen konnte, hat mein Opa das gemacht. Und wir haben den halt immer auch gegessen, sehr gerne gegessen. Und es ist ja dieser geriebene Kartoffelkuchen, also geriebene Kartoffeln im Backofen, im Bräter ausgelegt mit Speck. Und dann Eier und Mettenden mit drin und noch mehr Speck und 3 Stunden gebacken. Und es ist wahnsinnig viel Kruste, wahnsinnig viel Würze, wahnsinnig viel Fett und dazu dann ein schönes einen schönen Apfelkompott. Und mein Opa hat den halt gemacht. Und irgendwann hatte ich die Idee, ich mache mit meinem Opa zusammen einen Düppelkuchen. Wir hatten das müsste 2009 oder so gewesen sein, haben wir gesagt, wir machen den mal zusammen. Ich gehe morgens um 6:30, also es war sehr früh immer. Ich komme vorbei und wir machen den zusammen. Das war für Weibert Donnerstag, glaube ich, geplant gewesen. Und den würde ich gerne in der Agentur machen, also für meine Kollegen. Ich würde ihn aber mit dir zusammen machen. Und wir hatten das ausgemacht, im Januar oder was. Und dann ist mein Opa vor Weiber Donnerstag gestorben. Und ich habe dann gesagt, gut, ich mache es trotzdem. Für meine Kollegen. Das war ja besprochen, ich wollte es mit meinem Opa zusammen machen und das ging dann halt nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache den mit meinen Kollegen zusammen. Und im Zuge dessen habe ich halt mir das Rezept dann besorgt, habe dann dieses Rezept halt aufgeschrieben und auch im Blog veröffentlicht. Und deswegen muss ich sagen, das ist für mich eigentlich eines der Rezepte, auf die ich sehr stolz bin, dass ich sie auch im Blog habe oder dass ich das Rezept habe. Wenn es jetzt um wirklich Rezepte geht, die ich selber kreiert habe, Ja, ist schwierig. Es sind ein paar, die ich einfach gerne mache und die auch, wo ich weiß, dass die Leute sie sehr feiern, dass sie sehr viel Spaß damit haben. Das zweite wäre vielleicht die beste Tomatensauce der Welt aus geschmolzenen Tomaten, wo ich einfach die Cocktailtomaten in den Backofen, also halbierte Cocktailtomaten mit roten Zwiebeln, Knoblauch, viel Olivenöl und dann halt im Grill, im Backofen schön schmelzen lasse, also dieses einfach, das Wasser geht ein bisschen weg, der Zucker karamellisiert in den in den Tomaten und das Ganze dann püriert und dann schön an eine frische Pasta. Wirklich, das hat jetzt schon in der Agentur oder auch wenn wir Gäste hatten, das ist wirklich eine Tomatensauce, die sehr, sehr gefeiert wird. Deswegen würde ich echt sagen, ja, das war eine schöne, das sind so zwei Rezepte. Das eine hat einen ideellen Wert für mich und das andere einfach so einen Wert, weil ich weiß, wie sehr es den Leuten Spaß macht. Ja, das waren die fünf Fragen von Martin. Martin kann ja jetzt noch nicht viel aus Kroatien erzählt haben. Ich würde aber gerne einfach noch vielleicht kurzen Rückblick zu Frankreich geben, was ich dort alles erlebt habe. Nur im Anriss, also ich hoffe, ihr folgt dem Instagram-Profil, weil da habt ihr dann auch einiges gesehen, was ich gegessen und getrunken habe. Ich habe wir haben einen Metzger in der Straße und da habe ich sehr gern Fleisch gekauft. Da habe ich zum Beispiel das Bavette gekauft, das ist das französische Flanksteak. Und zum Beispiel das Anglais oder ein Tatar. Und es war wirklich, auch wenn ich diesen Metzger, ich weiß nicht, ob ich es hier erzählt habe, damals wirklich wahnsinnig unhöflich fand, weil er mich irgendwo auch, dadurch, dass ich seine komische französische Sprache nicht spreche, meinte, im Laden ein wenig auflaufen zu lassen. War es aber dann, habe ich mich mit ihm quasi versöhnt. Das war, glaube ich, gerade im letzten Jahr, wie ich das erste Mal bei ihm ein Anglais bestellt habe und er dann so langsam geschnallt hat, dass ich dann doch mich sehr für seine französische Küche interessiere auch. Und ja, ich glaube, das hat eine gewisse Veränderung bewirkt. Und ich bin mega begeistert, wie er halt mit Fleisch umgeht. Also es sind, wenn Kunden in den Laden kommen, das Fleisch wird unheimlich liebevoll durch den Laden bewegt, von ihm vom Tresen auf den Hackblock oder zum Schneiden. Es wird wahnsinnig fein pariert, das heißt Sehnen, sei es jetzt auf dem Bavette oder auch auf dem Anglais oder der hat die Ruhe weg. Da war ein Kotelett oder ich wollte das Tatar haben, dann holte er den halben Rinderrücken gerade frisch aus dem Kühlhaus, schneidet da ein Stück raus aus der Hüfte, löst den Knochen aus, schneidet die Sehnen wirklich. Also dieses Tatar ist der absolute Hammer gewesen, was der alles da rausgeschnitten hat. Also an Sehnen außen, das war ein Musterstück und egal wie voll der Laden war, der hat sich in aller Ruhe die Zeit dafür genommen. Und das fand ich schon echt schön, das zu sehen, wie er das da gemacht hat. Dann, ja, also wie gesagt, waren so die Fleischgeschichten, die ich probiert habe. Ich habe gebacken. Kann ich ja jetzt hier auch erzählen. Meine Mutter hat sich einen Thermomix gekauft und sie hat ihn mitgenommen. Und ich habe ja vorher sehr wenig Berührungspunkte im Thermomix gehabt. Und war für mich dann einfach so mal die Möglichkeit, das Ding auch ein bisschen halt auszuprobieren. Und gerade was Teige anging, habe ich dann Mürbeteige, Hefeteige versucht, Vollkornburger-Buns gemacht, Tarte-au-Zitronen gemacht. Das ist auch so ein kleines Küchlein, was bei uns. Also meine Frau hat den das erste Mal für mich gemacht und dieses Stocken dieser Zitronenei-Buttermasse ist halt unheimlich temperaturempfindlich. Man muss unheimlich vorsichtig sein, dass es nicht ausflockt und das ist halt hat sie auf dem Herd gemacht und ich glaube, sie hat eine Stunde an dieser Creme gerührt, bis sie dann auch fester wurde. Und es gab halt ein fertiges Rezept da drin und ich habe ihn einfach mal ausprobiert zu machen und ich war wirklich baff. Ich muss sagen, also gerade bei dieser temperaturabhängigen Geschichte war ich komplett baff, dass der innerhalb von 12 Minuten stand diese Creme wie eine Eins und unglaublich. Also dieses genaue temperaturgesteuerte Rühren war wirklich der Hammer. Also ich war wirklich komplett begeistert. Was für mich weniger Erfolg war, waren die Trüffel da. Du kriegst da auf dem Markt recht günstig einen Sommertrüffel, direkt aus dem Luberon, aus der Provence. Und die Giuseppina, von der habe ich ja auch schon mehrfach erzählt, hat verschiedene Varianten, wie sie da auch mit dem Trüffel umgeht. Also ich bin auf jeden Fall der Überzeugung, dass man Fett braucht, um diesem Trüffel einfach auch sein Aroma zu entlocken. Und ich habe dann da diesen weichen, das ist so ein Brie, na, oder ein Camembert-artiger Käse, der wahnsinnig butterig in der Mitte ist. Also er hat kaum irgendwie wirklich ein starkes Käsearoma, sondern es ist wirklich ein sehr fetter, schlotziger Käse, der einfach ein sehr sattes Mundgefühl gibt. Es ist so richtig, also wirklich ein geiler Käse. Und ihr von Giuseppina, der Tipp war halt, diesen Käse zu halbieren und dann den geriebenen Trüffel dort reinzulegen und dann wieder zuzuklappen und das für 2 Tage einfach ruhen zu lassen und dann halt dieser ganze Käse würde nach Trüffel schmecken. Und das war meine Hoffnung, war leider nicht so richtig, hat leider nicht so richtig gezündet. Ich hatte nicht den ganzen Trüffel aufgebraucht und habe dann eine zweite Variante gemacht, was sie mit Trüffel gemacht hat. Davon war ich jetzt schon sehr viel mehr begeistert. Sie holt halt frische Eier und legt die rohen frischen Eier in eine Tupper, also in eine verschließbare Dose und legt den Trüffel mit dazu und packt das Ganze für 2-3 Tage in den Kühlschrank. Danach geht sie halt hin und schlägt mit diesen Eiern ein Rührei auf und der Trüffel, der dazu lag, wird komplett gerieben und wird auch drunter gegeben. Dann noch ein bisschen Creme fraiche dazu und daraus macht man ein Rührei. Und ich muss sagen, das war wirklich ein wunderschöner Trüffelgeschmack. Also da kam der richtig gut zur Geltung. Leider bei dem Käse nicht. Also da habe ich mir einfach mehr von versprochen. Und die letzte schöne Geschichte, die ich auch wieder beim Metzger gesehen habe, waren die französischen Bratwürste. Eine wahnsinnig große Auswahl. Ich glaube, das hier war sogar eine Theke, jetzt nicht beim Metzger bei uns, sondern im Supermarkt, also ein Metzger im Supermarkt, der dann 6 oder 8 verschiedene Bratwürste da liegen hatte. Sei es mit schwarzen Oliven, mit Kräutern der Provence oder mit einem, ich weiß nicht, ob es Zitronen und Kräuter war oder Zitrone und Honig. Und dann natürlich die Merguez, diese scharfwürzige Lammpaprika-Bratwurst, die dann aus Afrika, also aus Marokko, mit nach Frankreich geschwappt ist und die da mega gefeiert wird. Also die Bratwürste fand ich auch sehr, sehr schön dort unten. Ja, also das war so ein kleiner Überblick. Wenn ihr noch irgendwas auf dem Instagram gesehen habt zu Frankreich oder noch Fragen habt, ja, meldet euch bitte, schickt mir gerade einen Kommentar oder twittert uns an. Schickt einen Audiokommentar, geht auf küchen-funk.de. Da findet ihr die Kommentarfeeds zu allen Folgen und könnt da einfach feuchtfröhlich eure Meinung loswerden und eure Fragen. Ja, das war, ich glaube, mein Part. Ich werde euch aber nicht gehen lassen ohne mein Chefkoch-Bingo. Zufallsrezept. Der Martin hatte ja den Minzkakao, den unglaublichen. Ich klicke auf Zufallsrezept und Pasta mit Hüttenkäse und Co. Also 400 Gramm Bandnudeln, 400 Gramm Schinken, gekochter Schinken, 3 Becher Hüttenkäse und 4 Esslöffel Sonnenblumenöl. Also optisch muss ich sagen, nicht so der Renner, ne? Also dieser Hüttenkäse ist natürlich sehr flockig, obwohl ich Hüttenkäse so eigentlich sehr, sehr gerne esse, so auf dem Brot, einfach ein bisschen Salz. Boah, naja gut, ich weiß nicht, vielleicht sollte man statt normalen Bandnudeln dann auch über Vollkornnudeln nachdenken und ja, ich weiß nicht, ob da Fett fehlt. Vielleicht könnte man auch ein bisschen Bacon nehmen und dann Hüttenkäse, dass man so, ich weiß nicht, was die Intention ist. Vielleicht ist es gesund. Bandnudeln kochen und abgießen, anschließend die Nudeln mit Öl in einer Pfanne erwärmen und kleingeschnittene Schinken untermischen, kurz vor dem Servieren Hüttenkäse unterheben, dazu frischer Salat. Variation. Gewürfelten, geräucherten Schweinebauch in die Pfanne auslassen. Oh mein Gott. Das sind Tipps. Finde ich gut. Also, da hat einer meine Idee verstanden. Fitness-Edition. Genau, die Fitness-Edition ist halt Nudeln, Schinken, Hüttenkäse, Öl weglassen. Wenigstens werden hier Zwiebeln und Pilze vorgeschlagen, ja. Petersilie ist ganz wichtig, könnte ich mir auch vorstellen. Also ich habe ja auch festgestellt, gerade so diese Low-Fat-Frischkäse-Geschichten mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne bei Lauch. Also Lauch in der Pfanne anbraten oder in einem Topf. Dann leicht ein bisschen Wasser oder ein bisschen Brühe angießen, damit dann ein bisschen Aroma dran kommt und dann in dem Dampf der Lauch halt schneller gart. Und kurz vorm Servieren, weiß ich nicht, habe ich auch schon mal einen ganz, ich weiß nicht wie viel, 3-5%igen Frischkäse da untergerührt. Und einfach der Lauch hat ja auch so eine gewisse Stärke ist es nicht, aber so ein Galert, also was einfach binden kann. Und zusammen mit dem Frischkäse hast du eine sehr cremige Soße bekommen, die ein wunderschönes Aroma hat. Und du hast echt die Sahne überhaupt nicht vermisst, muss ich sagen. Oder Sahne-Creme fraiche, was alles, was da eigentlich auch Spaß drunter machen würde, kannst du da eigentlich auch mit einem schönen Frischkäse machen. Also wie gesagt, hier sind die Pasta mit Hüttenkäse und Co. Nicht unbedingt optisch der Renner. Wenn es Fitness sein soll, weiß ich halt nicht. Würde ich, glaube ich, dann auch nicht auf Nudeln gehen. Das muss aber jeder selber wissen. Ne? Ja, das war das Chefkoch-Bingo. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Ich hoffe, ihr habt diesen Double Ender. Nee, es ist ein Podcast. Ich habe jetzt schon so lange keine Podcast mehr mit Fachjargon gehört, wo da hier vielleicht eine Definition folgen könnte. Ich hab mir auf jeden Fall Spaß gemacht, die Fragen von Martin zu kriegen und zu beantworten. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Also wenn es euch sehr viel Spaß gemacht hat, können wir auch gerne mal so solche Fragenummern auch zwischenschieben. Das heißt, wir sammeln einfach mal Fragen, die ihr stellt, die so formuliert sind, wie wir sie jetzt auch gemacht haben, so einfach so ein bisschen mal was Allgemeineres. Und wir lassen einfach mal den Martin oder mich oder jeder, beide beantworten die Frage unabhängig voneinander und gucken, was am Ende dabei rauskommt. Wenn ihr dazu Bock habt, geht bitte auf küchen-funk.de und hinterlasst einen Kommentar. Folgt uns auf Twitter, Küchenfunk ist @Küchenfunk zum Beispiel, oder dann Küchenjunge, Bacon Bakery, und hinterlasst uns da einfach einen Tweet mit euren Fragen, Wünschen oder Anregungen. Korrigiert uns auch bitte. Also wir haben ja nicht den Anspruch, dass wir immer alles richtig erzählen und alles besser wissen. Wir lassen uns da auch gern belehren. Und wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, könnt ihr auch unsere Amazon-Wunschzettel auf küchen-funk.de finden und uns was Nettes tun. Ihr könnt uns auf Auphonic-Guthaben schenken, dass wir immer den Sound schön haben. Oder ihr geht in den iTunes Store und macht eine schöne Bewertung und votet uns ab. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ihr könnt uns die kleine Verspätung entschuldigen. Ich glaube, wenn alles gut geht, sind wir in 2 Wochen den Sonntag oder jetzt in 12 Tagen den Sonntag wieder zeitig mit einer neuen Folge am Start. Es sieht bisher gut aus und es hat mir wieder viel Freude gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Oder wenn ihr es jetzt am nächsten Sonntag hört, viel Spaß beim Sonntagsbraten zubereiten oder einem schönen Barbecue. Macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao.